Erfolg ist planbar. Punkt. Darüber kann man diskutieren, gerne auch mit mir. Das Resultat bzw. das Fazit wird aber das gleiche bleiben. Erfolg ist planbar. Und das gilt auch für den Anlage- und Investmenterfolg. Warum und wieso? Das möchte ich in dieser für mich sehr wichtigen Folge gerne mit euch besprechen. Legen wir los. So, Abschweifung, Schachtelsätze, manchmal sogar abschweifende Gedanken sind nicht nur Teil meiner Podcast-Folgen, sind gelegentlich auch Teil meiner privaten Kommunikation. Heute werde ich versuchen, das weitestgehend zu vermeiden, denn es geht heute um ein sehr wichtiges Thema, das viele Investoren, gerade Privatanleger, unterschätzen, missverstehen oder sogar teilweise aktiv ablehnen. Es geht um den Investmentprozess, es geht um den Entscheidungsprozess. Das ist eine Diskussion, die eigentlich keine sein sollte, die aber weit über die Welt der Börse hinausreicht. Sie gilt in nahezu jedem Bereich von Leistung, man könnte sagen von Exzellenz, und spielt dort eine zentrale Rolle. Sport, Wissenschaft, Kunst oder eben Börse und Finanzmärkte. Der rote Faden ist immer derselbe. Systematisches Vorgehen ist der Weg zur Meisterschaft. Viele sehen das nicht, wollen das vielleicht auch nicht sehen, denn das Ganze ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Sie glauben also, sie bräuchten eigentlich keinen Prozess. Sie glauben, ihre Intuition, ihr Gefühl reicht. Oder noch viel schlimmer, sie glauben, am Ende ist doch alles Zufall. Die Wahrheit ist aber eine andere. Beginnen wir also mit einem weit verbreiteten Irrglauben. Viele Investoren sagen, so einen Prozess brauche ich nicht. Und diese Investments könnt ihr gleichsetzen, das werde ich jetzt nicht jedes Mal extra erläutern, mit vielen Entscheidungsprozessen auch in allen anderen Disziplinen. In Wirklichkeit hat jeder Prozess, hat jede Entscheidung eine Grundlage. Die Frage ist nur, ist die Entscheidung bewusst gesteuert oder unbewusst getrieben? Von Angst, wenn wir über die Börse sprechen, vom FOMO-Effekt, also der Angst, etwas zu verlieren, beziehungsweise der Angst, darum geht es vielmehr, Fear of Missing Out, etwas zu verpassen. Oder ist vielleicht mein Entscheidungsprozess gesteuert von Algorithmen wie Twitter oder Truth Social oder Instagram oder irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, die es eigentlich nicht geben sollte. Der Unterschied ist entscheidend. Wer keinen bewussten Prozess hat, wird durch fremde Prozesse gesteuert. Wer seine Entscheidungen nicht systematisiert, und wir sprechen hier von professionellen Entscheidungen, man darf natürlich im Privatleben, das ist der einzige Schachtelsatz hoffentlich heute, natürlich darf man dort aus dem Bauch heraus entscheiden, sich von Emotionalität treiben lassen. Wer aber ansonsten darüber hinausgehend seine Entscheidungen nicht systematisiert, der wird von Emotionen oder eben stattdessen von externen Impulsen gelenkt. Viele Investoren verlassen sich auf ihre Fähigkeit zur Mustererkennung. Und genau das kann tückisch sein. Mustererkennung zeigt dir ein Setup. Aber ohne systematisches Handeln kannst du trotzdem verlieren. Ohne Regeln zum Beispiel Positionsgrößenbestimmung, Strukturierung, dem Risikomanagement ist jede Erkenntnis am Ende wertlos. Das heißt also, du kannst eigentlich richtig liegen und trotzdem scheitern. Ein Prozess ist, wenn wir über die Börse sprechen, niemals ein starres Regelwerk. Es ist ein adaptives, es ist ein systematisches Gerüst. Es beginnt bei der Ideenfindung. Es geht über die Due Diligence, also sich zum Beispiel mit einem Wert dann in der Tiefe zu beschäftigen. Es geht dann aber, gerade wenn wir über den aktiven Handel sprechen, es geht um Positionsgrößen, es geht um die Strukturierung des Trades, es geht um das Risikomanagement. Wie viel habe ich denn am Ende verloren, wenn es schief geht? Ein Prozess, ein Punkt dieses Prozesses, der extrem wichtig ist für den Erfolg. Wie viel werde ich verloren haben, wenn meine Entscheidung eine verkehrte war? Dieser Punkt kommt viel zu häufig zu kurz, ist aber wahrscheinlich der wichtigste für langfristigen Erfolg. Und dieser Prozess endet dann bei Exit-Strategien für den Erfolgsfall. Erfolgreiche Investoren haben Entscheidungsbäume, nennt es wie ihr wollt, Checklisten, Metriken, sie haben Alarme. Manche sind schriftlich dokumentiert, manche in einem Programm wiedergehalten oder sind dann auch einfach internalisiert. Das heißt also, ich habe das nicht schriftlich vor mir, ich habe auch keine Software, ich habe keine Excel-Liste, sondern ich habe diesen systematischen Entscheidungsprozess in mir drin so weit verinnerlicht, dass ich diese Hilfsmittel nicht mehr brauche. Das wäre vollkommen in Ordnung. Es ist ein permanenter Kreislauf aus Lernen, aus Anpassen und aus Wiederholen. Ein kritischer Punkt dabei sind Muster und Parallelen. Da ist eine Unterscheidung. Nur weil etwas wie 2008 aussieht, oberflächlich, heißt es nicht, dass es wie 2008, also wir sprechen über die Finanzkrise, ablaufen wird. Oberflächliche Ähnlichkeiten können täuschen. Die besten Investoren stellen sich die Frage, was sind die strukturellen Treiber einer Bewegung? Stand jetzt ist das übrigens seit einigen Jahren schon die Entwicklung der Geldmenge. Was wäre notwendig, damit dieser Vergleich wirklich tragfähig ist? Das heißt also, Sie verwechseln niemals die Oberflächenstruktur mit tiefer Ursache. In einem Investmentprozess könnte man zum Beispiel unterscheiden zwischen dem, was tagtäglich an Nachrichten auf mich hereinprasselt. Zölle, Unabhängigkeit der Notenbank, ja oder nein. Jetzt hat Trump die Chefin des Bureau, die Chefin des Statistikbundesamtes rausgeschmissen. Das sieht natürlich nach Bananenrepublik aus. Das sind also all die Headlines, mit der wir umgehen müssen. Aber sind das die Headlines, die die Kurse wirklich bewegen? Sind es nicht. Sind sie es kurzfristig? Ja. Wenn wir uns aber die Entwicklung von Bitcoin in den letzten Jahren anschauen, wenn wir sehen, wie die Asset-Klasse Aktie performt hat, dann sehen wir, dass diese Headlines immer nur kurzfristig eine Rolle spielen. Aber das sind nicht wirklich die tiefen Ursachen dafür, dass die sämtliche Asset-Klassen, die auf Sachwerten beruhen, also keine Geldwerte sind, permanent aufwerten. Man darf das nicht verwechseln. Wenn wir uns Top-Performer anschauen, und zwar in allen Disziplinen, Michael Jordan oder Stephen Curry oder Albert Einstein oder Martin Scorsese, sucht euch irgendjemanden raus, der euch gefällt. Sie alle hatten systematische Prozesse. Das heißt also, ihre Outperformance, ihre Exzellenz war kein Zufall, war das Resultat von strukturiertem Training. Wiederholung, Verfeinerung, Anpassung. Die Prozesse waren so tief verankert, dass sie so aussahen, als wäre alles Intuition. Sie waren aber am Ende das Produkt harter, systematischer Arbeit. Wer Lust hat, kann sich ja mal es gibt glaube ich sogar zwei ganz interessante Dokus über Michael Jordan. Man kann aber auch beinahe alle anderen erfolgreichen Sportler hier nehmen. Vielleicht macht ihr das in irgendeiner Sportart, die euch gefällt. Und ihr seht, damit es am Ende leicht aussieht, wird vorher wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt und vor allen Dingen strukturierte Arbeit. Nicht an einem Tag mal so, mal so, mal so. Ja, von Rafael Nadal kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch mit Tennis auseinandersetzt, wenn ihr Lust habt auf diesen Sport, weiß man, dass er vor jeder einzelnen, teilweise beschissen anstrengenden Trainingseinheit, das ist ja kein Glamour und Glanz, wenn man da morgens um 8 auf dem Court alleine steht, jedes Mal mit einem ganz klaren Fokus rausgegangen ist und gesagt hat, das möchte ich heute verbessern. Jedes Mal nicht hingehen und ein paar lange Bälle schlagen, so wie wir das natürlich früher gemacht haben. Viele erfahrene Investoren scheitern nicht trotz, sondern wegen ihrer Erfahrung. Sie verlassen sich auf Instinkt, sie verlassen sich darauf, dass die Dinge in der Vergangenheit ja auch so gelaufen sind. Sie haben aber eben keine klaren Regeln für Positionsgröße, für Verlustbegrenzung, für den Exit. Das Schlimmste, was jemandem passieren kann, der an der Börse aktiv wird, ist, dass er in einem intakten Bullenmarkt anfängt und dann von Anfang an Erfolg hat, Warum hat man Erfolg? Naja, weil man das natürlich selber so großartig alles gemacht hat. Was passiert aber, wenn sich die Zeiten ändern? Ohne ein adaptives System, also ein System, was sich anpassen kann, wird dann jede Marktveränderung zur Bedrohung. Ich sehe das praktisch tagtäglich, wenn ich mir Kommentare anschaue, wenn ich auch teilweise E-Mails lese, in denen es dann heißt, glaubst du, der Markt fällt jetzt weiter? Das ist nicht die richtige Frage. Die Frage ist, habe ich ein Gerüst für das, was da auf mich zukommt? Ganz gleich, ob der Markt jetzt fällt, ja oder nein, weiß ich, wie ich darauf reagieren kann und wie ich darauf reagieren muss. Und wenn wir uns den Markt anschauen, dann sind all diejenigen, die in Bullenmärkten groß werden, zumindest mal gefährdet, dass sie, und das wäre eine nur menschliche Reaktion, überheblich rangehen, dass sie ein völlig unzureichendes Risikomanagement haben und damit letztlich Kapital verlieren werden. Denn wenn Korrekturen stattfinden, dann meist sehr schnell. Und dann ist, wenn man kein System hat, mit dem man darauf reagiert, ist natürlich immer jemand schuld. Das ist aber eine andere, also wie man menschlich damit umgeht, wenn man scheitert, das soll nicht Teil der heutigen Podcast-Folge sein. Aber das passiert wieder und wieder und wieder. Und weil Kurse so schnell fallen können, kann auch jemand, der gefühlt seit 1, 2 oder 3 Jahren an der Börse Erfolg hat, innerhalb kürzester Zeit so viel verlieren, weil er schlicht und einfach nicht darauf vorbereitet ist. Er hat gar kein Risikomanagement. Und das führt, kombiniert mit der Überheblichkeit, die in Bullenmärkten entsteht, zwangsläufig zu einem Verlust. Stanley Druckenmiller sagte, er hört auf sein Bauchgefühl. Wer ihn aber beobachtet und wer sich auch noch einiges durchgelesen hat, was er sonst mit uns geteilt hat, der erkennt klare Muster. Der Mann, und wir haben ja die Daten der großen Investoren und auch Stanley Druckenmillers Daten, hat systematische Positionsgrößen, er hat ein extrem diszipliniertes Risikomanagement, er hat eine ganz systematische Abfolge, wann er in welchen Märkten, in welche Sektoren rotiert. Großartig. Es lohnt sich, so etwas einfach durchzulesen. Und ich werde das auch hier auch am Beispiel von Stanley Druckenmiller, übrigens hier im Podcast, wahrscheinlich schon in der nächsten Woche mal besprechen. Wie rotiert man aus einem Sektor? Meist geht es da um Sektoren, die in eher Märkten, die eher aggressiv zu handeln sind, dann zu Sektoren, die in eher defensiven Märkten gefragt sind. Wie macht man das eigentlich? Das ist durchaus möglich. Das ist keine Raketenwissenschaft. Werde ich hier im Podcast nächste oder übernächste Woche besprechen. Ich will irgendwann im August auch noch eine Woche Pause machen. Also den Podcast zu abonnieren. Die Alarmfunktion kann man nur teilweise einschalten. Je nachdem, wo ihr das hört, ihn zu abonnieren, wird dazu führen, dass ihr diese Folge nicht verpassen könnt. Macht das. Sein Prozess, der von Stanley Druckenmiller, ist nur über all die Jahrzehnte so tief verinnerlicht, dass es dann wie Instinkt erscheint. Und das ist der Unterschied zwischen einem Anfänger und einem Profi, so wie Stanley Druckenmiller. Manche Investoren haben einen Informationsvorteil. Ja, das nennt man dann im Englischen auch Edge oder Edge-Driven versus Process-Driven. Ihre Prozessstruktur muss diesen Informationsvorteil schützen und umsetzen. Das kann auch in einer besonderen Expertise der Fall sein. Wenn ihr also wisst, nicht meint, sondern wisst, ihr seid in einem bestimmten Bereich so bewandert, dass ihr sagt, ihr habt hier einen Edge, ihr habt hier einen Vorteil gegenüber der breiten Masse, dann nutzt den gerne auch in der Disziplin Anlage. Andere Investoren generieren Rendite rein über die Systematik, das heißt über das Screening bestimmter Sektoren, über die Positionierung, über Timing, über all das, was ich hier gerade genannt habe. Beide Ansätze funktionieren und es gibt wahrscheinlich auch noch mehr Ansätze, die funktionieren, wenn die Struktur stimmt. Der fatale Fehler ist wirklich nicht zu wissen, zu welchem Typ man überhaupt gehört. Viele vermeintlich spontane Investoren haben sehr wohl einen Prozess und das ist der gefährlichste von allen. Der heißt nämlich Twitter oder Instagram oder irgendein Nachrichtenboard. Das heißt also, Sie unterliegen der Gefahr oder erliegen manchmal auch der Versuchung, sich von diesem Algorithmus lenken zu lassen. Das spüren Sie natürlich nicht. In Wahrheit konsumieren Sie aber, was Ihnen angezeigt wird. Und dann handeln Sie nach FOMO. Das heißt also, dann handeln Sie nach der Angst, etwas zu verpassen. Irgendjemand hat einen Tipp gegeben, ja, die Aktie will ich auch irgendwie drin haben. Ich will doch jetzt nicht zugucken, wie Aktie XYZ steigt und ich habe nicht mal ein bisschen Anteil davon. Das hat überhaupt nichts mit Systematik zu tun. Nach einem Algorithmus, ganz gleich wo er herkommt, zu handeln, heißt nicht nach Fakten zu handeln, nicht nach System zu handeln. Ohne es zu merken, agieren Sie also, aber nach einem fremden Regelwerk. Und das Problem ist nicht der fehlende Prozess. Das Problem ist, dass Sie nicht merken, wessen Prozess Sie folgen. Wer eine Woche in einem Hedgefonds mal verbracht hat, der erkennt wahrscheinlich diesen unsichtbaren Takt. Und der sieht langweilig aus. Whiteboards, Meetings, irgendwelche Hierarchien, permanenter Austausch. Das ist auch ein Prozess. Meines Erachtens in der Struktur nicht der effektivste. Er ist auch nicht immer sauber, aber der Prozess ist nach wie vor vorhanden. Das heißt also, selbst verhältnismäßig schwache Strukturen, die den Markt langfristig nicht unbedingt outperformen, haben aber immer noch eine Struktur, haben immer noch einen Prozess. Ob das Auswahlverfahren am Ende, was wahrscheinlich bei einem Hedgefonds lauten wird, wer performt, der bekommt Kapital, ob das langfristig das Erfolgsversprechendste ist, das hängt im Einzelfall davon ab, wie schnell dieser Hedgefonds gute Ergebnisse liefern muss. Klar ist aber auch, ohne so einen Prozess, ohne eine Systematik dahinter, wird es garantiert keinen Erfolg. Und wenn dann ein Zufallserfolg. Am Ende eines Prozesses schaut man auf die Ergebnisse und wird erkennen, dass diese Ergebnisse nicht die Folge von Zufall waren. Alles ist Teil eines Systems. Das kann und wird, das ist auch bei mir der Fall, in einigen Marktphasen durchaus dazu führen, dass die Ergebnisse nicht positiv sind. Das heißt also, im aktiven Handel gibt es keinen Prozess, der mir am Top einer Bewegung sagt, das war's jetzt. Ja, die berühmten schwarzen Schwäne, die heißen nicht deshalb so, weil man sie schon lange am Horizont vorher gesehen hat, sondern weil sie eben unvorbereitet den Anleger und damit mich natürlich auch in der Vergangenheit erwischt haben. Wichtig ist dann nicht, dass ich in dem Moment schon davon profitiere. Der Crash, das ist ein super Videotitel, muss ich mir gleich schon mal aufschreiben. Vom Crash profitieren, kann ich mir schon mal aufschreiben. Das ist nicht das Entscheidende, dass wenn ich in einem Markt investiert bin, in einem Bullenmarkt, dass ich dann auf dem falschen Fuß erwischt werden kann. Keine Frage. Die Frage bzw. die Antwort auf die Frage muss ich nur stets liefern können, was mache ich zu jedem gegebenen Zeitpunkt, der mich in der Zukunft ereilen kann? Wie gehe ich damit um? Lautstarke Kritiker gibt es natürlich auch, die sagen, solche Prozesse sind überflüssig, weil am Ende ist alles Zufall. Aber die besonders lauten Kritiker von Prozessen, zumindest mal, wenn wir uns Social Media anschauen, zeigen genau das Verhalten, das sie kritisieren. Wenn wir uns also Posts von Untergangspropheten anschauen, dann folgen die Mustern. Sie tauchen auf, wenn die Märkte besonders gut laufen. Und sie schweigen bei Drawdowns und umgekehrt. Ich glaube, ich habe eben gerade Crash-Propheten gesagt, ne? Also, die Crash-Propheten sind natürlich da, wenn der Markt fällt. Und sie halten sich still zurück, wenn der Markt gut läuft. Und dann kommt wieder ein schwacher Tag und dann sind sie wieder da. Ich kann das verstehen. Ich kann das unter dem Aspekt verstehen, dass man, wenn man Beiträge erstellt, Aufmerksamkeit haben möchte. Wahrscheinlich, ich weiß ja immer nicht vorher genau, welchen Titel ich hier drüber packe über die heutige Folge. Aber da es mir eine ziemlich wichtige Folge ist, weil ich glaube, dass der Inhalt wichtig ist, werde ich irgend so etwas wahrscheinlich auch drüber schreiben. Ja, und wenn der Markt korrigiert, dann wird man bei mir auf dem YouTube-Kanal wahrscheinlich eine eher bärische Überschrift sehen, weil ich weiß, dass genau das nach Aufmerksamkeitsökonomie dazu führt, dass sich dann diejenigen das Video anschauen. Der Inhalt des Videos, und das ist derjenige, um den es geht, der ist aber, ich hoffe, das haben die meisten, die mir ja teilweise schon seit Jahren folgen, mit denen ich auch zum Teil im Austausch stehe, vielen Dank dafür, gesehen. Der Inhalt ist aber ausgewogen. Und darum geht es. Die Realität ist dann der Track Record. Die Realität ist das, was man am Ende draus macht. In meinem Fall, ich bin in den letzten Monaten in diesem Bullenmarkt sehr gut gefahren. Ich habe ihn deutlich outperformed im aktiven Handel. In meinem Fall sieht man den Track Record natürlich als Leser, weil im Archiv alles drin steht. Das ist aber nicht so wichtig für dein Depot. Entscheidend ist, dass du in dein Depot reinschaust. Wer ein Depot erst seit 6 oder 12 Monaten führt, der kann als vereinfachten Weg zuerst mal schauen, wie haben sich die Indizes entwickelt und wie hat sich mein Depot entwickelt. Am Ende geht es aber immer um Rendite in Relation zu den Drawdowns, die eingefahren werden. Also sprich, wenn es nicht so gut läuft, wie viel verliert mein Depot? Wenn es gut läuft, wie viel gewinnt mein Depot? Und da gibt es nicht richtig oder falsch. Wenn man eine sehr aggressive Herangehensweise hat, dann ist es durchaus in Ordnung, dass der Drawdown höher ist als in den Indizes, teilweise sogar deutlich höher, wenn man dafür in guten Phasen deutlich, deutlich mehr verdient. Die letzten Monate waren bei mir im Handel insofern außergewöhnlich gut. Die Outperformance war sehr gut, aber mein maximaler Drawdown lag bei, Stand jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme am Wochenende, bei minus 2,67%. Und das ist relativ wenig im Vergleich zu einer drei-, fast vierfachen Outperformance gegenüber den Indizes. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Ich kenne meine Systematik, ich kenne meinen Prozess und ich weiß, es gibt Märkte, in denen bin ich mit diesem Prozess erfolgreicher. Es gibt andere Märkte, zum Beispiel, wenn nur die Max 7, nur der Nasdaq 100 einfach läuft und läuft und läuft und läuft, so wie wir das teilweise gesehen haben, 40% im vergangenen bzw. im Jahr davor, wenn es gar keine Stories mehr links und rechts drumherum gibt. Wenn einfach die schlauste Strategie gewesen wäre, nur den Nasdaq 100 zu kaufen, all in und einfach laufen lassen, man muss natürlich den Exit dann finden. Das sind Märkte, wo es aus meiner Sicht, zumindest mal mit meiner Systematik, schwer ist, massiv out zu performen. Die Märkte in den letzten Monaten waren anders, weil es eben nicht nur eine Story war, sondern verschiedene Stories. Das ist aber auch nur meine Herangehensweise, meine Methodik. Ich kenne meinen Prozess, ich kenne meine Systematik, ich weiß, wie ich damit umgehe. Ihr müsst in eurem Depot euren Prozess analysieren, beziehungsweise einen Prozess überhaupt haben. Und wie entwickelt man seinen eigenen Prozess? Indem man sich selbst beobachtet. Was tust du immer wieder? Welche Metriken, welche Daten, welche Ereignisse beobachtest du? Was prüfst du? Wann verkaufst du? Wie groß sind deine Positionen? Das wäre ein Anfang. Dann kommt die Verbesserung. Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Wo sind deine Schwächen? Die persönlichen Schwächen sind wichtig. Sie gehören dazu. Ohne wäre es besser, aber kaum jemand kommt ohne aus. Was ist meine Schwäche? Risikoaversion. Es gab und gibt sicherlich auch in Zukunft Phasen, in denen ich noch aggressiver sein sollte. Ich kann erklären, woher meine Risikoaversion wahrscheinlich kommt. In den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit als Trader musste ich viele Rechnungen bezahlen, habe eine hohe Verantwortung für die Familie gespürt, Haus gekauft, Kinder bekommen und so weiter. Alles, was dazugehört, ohne ein großes Vermögen in der Hinterhand. Und dementsprechend ist natürlich Kapitalerhalt für mich immer sehr, sehr wichtig gewesen. Selbst wenn ich daneben liege, das darf nie existenzbedrohend sein, denn es hat dann nicht nur meine eigene, sondern auch andere Existenzen bedroht. Das darf nicht passieren. Das steckt tief drin. Das könnte Teil meiner Schwäche sein. Risikoaversion. Meine, was ist deine Schwäche? Was kannst du skalieren? Mit der Zeit entsteht ein Prozess. Es entsteht dein Stil, dein Risikoprofil und all das entspricht deinen Zielen. Das ist aber überhaupt nur möglich, wenn ich diesen Prozess anstoße, wenn ich ihn systematisiere. Niemand, wirklich niemand, der langfristig erfolgreich ist, hat keinen Prozess. Die hier, lassen wir mal Lottogewinner raus. Die meisten Menschen, bei denen es so aussieht, dass sie keinen Prozess hätten, haben ihn einfach nur internalisiert. Sie haben ihn verinnerlicht. Wenn jemand 8 Jahre lang, 10 Jahre lang oder 15 Jahre lang eine Outperformance liefert, dann ist das kein Zufall. Wer also behauptet, ohne Struktur erfolgreich zu sein, der lügt, ist ein hartes Wort, oder er weiß es nicht besser. Er versteht also vielleicht nicht, was ihn erfolgreich macht. Er hat aber eine Struktur, er hat einen Prozess tief in sich drin verborgen, ohne dass er diesen Prozess jemals erkannt hätte. Er ist aber trotzdem da. Du hast also 2 Möglichkeiten. Entweder du entwickelst einen bewussten, einen adaptiven Prozess oder du wirst vom Prozess anderer gesteuert. Meines Erachtens geht es, wenn wir über Erfolg sprechen, keinen dritten Weg. Wer keine Struktur hat, wird von Emotionen, der wird von Trends, der wird von Algorithmen gesteuert, der wird von anderen gesteuert. Die besten Investoren, auch die erfolgreichsten Gründer, haben immer Prozesse, die flexibel sind, die aber dennoch diszipliniert sind. Sie kennen ihre Stärken, sie kennen ihre Schwächen und sie passen sich an. Period.